Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Podcasts Transit, Flucht und Vertreibung im Gespräch. Mein Name ist Philipp Strobel und gemeinsam mit meiner Kollegin Franziska Lamp sprechen wir mit Experten der Migrations- und Fluchtforschung über ausgewählte Themen ihrer Fachbereiche. Heute haben wir Susanne Körbel zu Gast. Susanne ist Wissenschaftlerin am Zentrum für jüdische Studien der Karl-Franzens-Universität in Graz und leitet dort das FF-Projekt Entanglements of Jews and Non-Jews in Private Spaces in Budapest and Vienna, 1900 to 1930. Liebe Susanne, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Hallo Philipp, danke für die Einladung.
Kommen wir gleich zum Thema. In deinem 2020 publizierten Beitrag Spaces of Gendered Jewish and Non-Jewish Encounters, Bad Lodgers, Domestic Workers and Sex Workers in Vienna, zeigst du verschiedene Sphären der Beziehungen und Begegnungen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Wienerinnen und Wienern zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern Beispiele geben für die unterschiedlichen sozialen Kontexte und Räume, mit denen du dich in deinen Forschungen auseinandergesetzt hast?
In meinem neuen Forschungsprojekt frage ich ihm ganz zentral danach, wo haben sich Menschen in Wien um 1900 getroffen, abseits der sogenannten öffentlichen Orte. Das heißt, ich interessiere mich hier einerseits für, und das halten die meisten für nicht möglich, für Schlafzimmer, private Wohnungen, all diese Bereiche, die wir heute so sehr als innerfamiliäres Zentrum vielleicht oft wahrnehmen oder konstruieren und nicht mehr im Bewusstsein haben, dass die eben um 1900 nicht so privat vielleicht waren, wie wir uns das heute vorstellen. Ich interessiere mich für diese Räume, weil man muss bedenken, dass über 20% der Bevölkerung tatsächlich um 1900 in Wien kein eigenes Bett zum Schlafen hatte. Die haben sich tatsächlich Betten mieten müssen, waren sogenannte Bettgeherinnen und Bettgeher. Und man kann sich schon vorstellen, wenn jetzt in einer Wohnung 7 bis 9 Bettgeher quasi immer wieder das Bett frequentieren, dann kommst du ja schon fast zu einem transitähnlichen Austauschszenario. Und eine der Fragen, für die ich mich interessiere, ist eben, ob es jetzt in dieser hohen Notwendigkeit, die Menschen einfach hatten, eine Schlafstätte zu beziehen, ob da zum Beispiel jüdisch-nichtjüdische Differenzen wirklich so zentral waren oder ob das ähnlich wie Transit Spaces heute in der Forschung zu gegenwärtigen Konstellationen konzipiert werden, quasi sogenannte Nichträume waren, wo eben eine Notwendigkeit, etwas aufzusuchen, wie wir das heute oft über Flughäfen etc. denken, andere Vorbehalte, Vorurteile weniger relevant werden lassen, einfach aufgrund der Bitterkeit der eigenen Lebenssituation vielleicht heraus auch. Und dann frage ich mich, was bedeutet das tatsächlich im Umgang mit Vorurteilen, Stereotypen? Was bedeutet das so ledigliche Begegnungsszenarien für Beziehungen? Kommt es hier zu intensiveren Beziehungen? Eines meiner Argumente ist, dass natürlich diese Beziehungen variieren können, dass der Grad an Intimität, der tatsächlich sich daraus entfaltet, zentral ist, ob bedeutungsvolle Kontakte etc. entstehen können oder nicht. Andere Räume, die mich interessieren, sind sogenannte Wohnräume, die vielleicht nicht unbedingt unter dem Wohnraumbegriff in einem ersten Sinn gefasst werden würden. Räume, die unter anderem auch eventuell unter einem staatlichen Zugriff unterliegen, Gefängnisse, wo Menschen gezwungenermaßen miteinander leben, unter Anführungszeichen. Auch Blindeninstitute, also all diese Lebensbereiche, wo Menschen miteinander außerhalb öffentlicher Orte in Kontakt kommen. Der Bereich der Heimarbeit boomt zu dieser Zeit natürlich auch. Das heißt, man trifft sich in privaten Wohnungen, um gemeinsam zu produzieren. Und all solche Kontaktszenarien untersuche ich da. Der natürlich, und da kommen wir vielleicht zum Thema eures Podcasts auch zurück, ganz viel mit Migrationserfahrungen auch zu tun hat. Natürlich ist die Bevölkerungsschicht, die vielleicht in einer ersten Generation oder selbst Migrationserfahrungen hatte, überproportional oft von diesen Lebensrealitäten betroffen.
Wunderbar, danke. Andere Forschungsschwerpunkte von dir widmen sich der Populärkultur um die Jahrhundertwende sowie auch dem Wissenstransfer. Welchen Einfluss hatten unterschiedliche Migrationen zwischen 1900 und 1950 auf populärkulturelle Formen der Darstellung in Städten wie Wien, Budapest und New York? Die Frage ist, wie migrierte Wissen dabei und welche Rollen spielten die Migrationserfahrungen der Künstlerinnen und Künstler für die Wahrnehmungen in der Kulturszene?
Also um 1900 erlebt die Weltbevölkerung, muss man schon fast sagen, also vor allem die der europäischen oder der westeuropäischen, osteuropäischen Welt und der Amerikas, eine noch nie dagewesene ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Bewegung. Und es ist daher wenig verwunderlich, dass im Zuge dieser sogenannten Massenmigrationsbewegungen auch sich neue Mobilitätsmöglichkeiten für migrierende Kulturschaffende ergeben in einem ersten Schritt. Das heißt, dass es sowas wie reisende Künstlerinnen zu geben beginnt, die eben nicht nur vielleicht innerhalb des europäischen Festlandes umherreisen und ihre Stückenummern etc. darbieten, sondern eben auch aufgrund leichterer Verfügbarkeit, weniger hoher Preise, aber auch einfach des Ausbaus eines Netzwerks. Das heißt, dass es Agenturen zu beginnen gibt, die einfach für Künstlerinnen aus der Habsburger Monarchie, aus dem Deutschen Kaiserreich, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel Verträge zur Verfügung stellen, die beginnen zu reisen. Und mit ihnen nehmen sie natürlich ihre Stücke und interpretieren die auch, nicht zuletzt aufgrund ihrer Migrationserfahrung oder Mobilitätserfahrung, neu. Manche Künstlerinnen migrieren permanent, andere sind quasi eher mobil zwischen den Kontinenten, also es gibt unterschiedlichste Szenarien und verschiedenartigste Umgänge damit, was man jetzt einem vermeintlich amerikanischen Publikum oder vermeintlich deutschsprachigen Publikum darbietet. Das kann Mehrsprachigkeit sein, das kann das Spielen mit Mehrsprachigkeit, das kann ein Spielen mit Reiseerfahrungen sein, das kann ein Lachen über Missgeschicke der Migration sein, ein vermeintliches Lachen, ein Verlächerlichen von nur oft allzu bitteren Lebensszenarien und Lebensrealitäten tatsächlich. Und es kann aber gleichzeitig auch so ein Angebot an vielleicht Schicksalsgenossinnen und Genossen sein, dass man sagt, wir sitzen unter Anführungszeichen hier im gleichen Boot, fast schon buchstäblich, und lasst uns gemeinsam einen Umgang mit Schwierigkeiten der Migration auch finden. Des Weggehens, des Wiederankommens.
Vielen Dank. Eines deiner Kernthemen ist die Erforschung der Vertreibung von Jüdinnen und Juden aus Österreich. Welche Rolle spielten jüdische Displaced Persons, jüdische DPs aus Osteuropa bei der Wiedererrichtung von jüdischen Leben in Österreich? Und welchen Anteil hatten andererseits sogenannte Rückkehrerinnen und Rückkehrer? Mhm.
Ich glaube, einfach einer der Aspekte, die in der Nachkriegsgeschichte viel zu wenig Beachtung bislang gefunden haben, also nur von einzelnen Forschenden tatsächlich wirklich aktiv versucht werden, wieder zurück ins Gedächtnis zu rufen, sind einfach die DPs nach 1945 und welche komplexen Situationen diese konfrontierten und was für schwierige Umstände tatsächlich vor welch schwierige Umstände sie gestellt sind. Sei es jetzt in der Wissenschaft selbst zum Beispiel, wenn man sich die Entnazifizierungen der Universitäten anschaut, vor allem aber auch, und das glaube ich so ganz zentral, in diesem Umgang mit dem Nationalsozialismus, in diesem Wiederaufbau einer unter Anführungszeichen österreichischen Gesellschaft, die sich vehement dagegen wehrt, an zum Beispiel das Erbe der Populärkultur vor 1938 zurückdenken zu wollen, sei es im Etablieren eines neuen kulturellen Kanons beziehungsweise eines breiteren kulturellen Alternativen, vielleicht moderneren Angebots, sei es aber vor allem auch dahingehend, wenn es darum geht, wie können Menschen einen erzwungenen Migrationsprozess, der auch nach 1945 und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einfach weitergeht, wie können Menschen den für sich bewusst und selbst in die Hand nehmen und was braucht es alles, um zum Beispiel Familien wieder zu vereinigen, Freunde quasi zu finden, diese Suche nach persönlichen Erinnerungsartefakten, Stücken und allen, die daran beteiligt sind oder dazugehören. Und dann natürlich auch, wie geht die österreichische Gesellschaft damit um? Und da sieht man einfach, dass es diese Bandbreite gibt. Es gibt natürlich ein paar wenige, die offen allen Ansätzen oder vielen Ansätzen gegenüberstellen, die froh sind, dass es alternatives Angebot gibt, was eben nicht aus einem, wie auch immer, nationalsozialistisch geprägten Kulturangebot heraus adaptiert wird, sondern eben eines, was versucht, an dieses Angebot vor 1938 anzuknüpfen. Leute, die unterstützen, wenn es darum geht, denken wir drüber nach, wer tatsächlich in unseren Nachbarwohnungen vor 1938 gelebt hat, etc. etc.
Ja, danke. Fragen, die in der Wissenschaft jetzt langsam auch immer mehr gestellt werden, gehen in die Richtung, was passiert in den Auswanderungsregionen eigentlich? Was passiert in den Auswanderungskontexten eigentlich? Wie sieht es eigentlich mit verlorenem Wissen aus? Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern Einblicke geben in Formen von Wissen oder in Wissensbestände, die im Zuge der Vertreibung und Ermordung jüdischer bzw. auch zu Juden gemachter Staatsbürger verloren gingen?
Also ich glaube, einer dieser großen Wissensbestände ist eben tatsächlich diese Kabarettkultur der 1930er Jahre, diese kritische, politisch kritische und trotzdem so tiefgehende Art und Weise, wie man sich mit gesellschaftlichen Problemen der Zeit auseinandergesetzt hat, im Wissen, dass vielleicht das jetzige System, vor allem wenn wir an die Zeit 1934 bis 1938 denken, nicht mehr das Ideale ist, wie man sich versucht hat zu positionieren, ohne dass einem der Handlungsspielraum völlig entzogen wurde. Und auch wenn man zurückblickt an, was alles eigentlich auf öffentlichen Bühnen vor 34, vor allem aber um die Jahrhundertwende möglich war. Und wir denken hier tatsächlich an Generationen, die das zum Beispiel zur Jahrhundertwende als Kinder miterlebt haben. Varietés, Kabarets, wenn sie dann entstehen, Kinos, das waren Familienräume tagsüber. Es hat zu wenig Wohnraum gegeben, Freizeit gibt es das erste Mal. Man geht als Familie oft in diese vermeintlichen Erwachsenenräume und die dann selbst in den 20er, 30er Jahren noch teilnehmen und dann bricht es ab. Kolleginnen und Kollegen müssen flüchten, werden vertrieben, werden ermordet. Es gibt ein Angebot, was natürlich total von der Propaganda beeinflusst ist. Und nach 1945 haben die wenigen, die zurückkommen, wie Stella Cartmon, und versuchen wieder quasi ihre Räume, die sie gehabt haben, zu öffnen, dann einfach vermeintlich kein Publikum mehr, weil diese Art der Unterhaltung hier nie existiert hätte. Ja, und da sieht man, dass das natürlich für die Gesellschaft, aus der Leute vertrieben werden und Menschen vertrieben werden, was ausmacht und natürlich eine ja, existenzielle Grunderfahrung und nur zu prägende Erfahrung für Protagonistinnen und Protagonisten selbst ist.
Vielen Dank. Mit der letzten Frage würde ich gerne noch zu einem deiner Hauptarbeitsgebiete kommen, nämlich den Gender Studies. Inwiefern können Varieté-Performances als Orte der Auseinandersetzung und Aushandlung, Ausverhandlung von Geschlechternormen einerseits sowie kulturell-religiöse Unterschiede und Konflikte andererseits erachtet werden?
Ich möchte vielleicht zwei konkrete Beispiele aufgreifen. Und zwar einerseits Gender-Bending-Performances um 1900, wo die wenigsten glauben würden, dass es sowas gab auf öffentlichen Bühnen. Und andererseits der Umgang mit Antisemitismus in Varietés. Ich beginne mit dem ersten. Im Zuge meiner Forschungen habe ich vereinzelte Fotografien von sogenannten Damen- oder Herrenimpersonatoren und auch Zeitungsinserate für Aufführungen, die das sogenannte Verhandeln oder Verwandeln von Geschlecht quasi bewerben, gefunden. Und ich habe mir das dann genau angeschaut und es hat sich herausgestellt, dass es einfach eine ja wirklich nicht unbeachtlich große Szene an sogenannten Gender-Bending-Performances gab. Also nicht so wie zum Beispiel im 18. Jahrhundert Hosenrollen existiert haben, weil einfach Frauen nicht das Recht hatten, auf Bühnen aufzutreten, sondern diese bewusste Wahl, vielleicht auch der vermeintlich verlächerlichende Umgang mit zu weiblichen Männern oder zu männlichen Frauen, Entschuldigung, aber die das gleichzeitig auch zumindest das, was die Kombination aus dem, was wir haben an schriftlichen Inseraten, Reflexionen oder Kritiken an den Aufführungen und den wirklich vereinzelten visuellen Artefakten, also Fotografien, also was diese Zusammenschau vermuten lässt, auch auf eine tiefgründigere Ebene und tatsächlich auf eine sehr elaborierte Ebene trägt. Also dass man wirklich diese Binarität von Geschlechterverhältnissen um 1900 auf den Varieté-Bühnen einfach hinterfragt hat und vor allem auch Homophobie vielleicht kritisieren zu begonnen hat öffentlich. Das zweite Beispiel ist, dass die neuere Forschung vor allem zur Varieté-Kunst in der Habsburger Monarchie ganz stark auch herausgefunden hat, dass es immer wieder Stücke gab, unter anderem vor allem oder auch von Jüdinnen und Juden aufgeführt, die antisemitische Stereotype beinhalteten. Und hier hat Forschungen zum Beispiel von Klaus Hödel, zum Beispiel in meinem Buch, gezeigt, dass das jetzt eben nicht nur quasi ein konsumorientiertes Aufgreifen von was ist, was unter der breiten Masse der Bevölkerung, gerade auch durch Luegas Populismus etc. Anklang gefunden hat, ist, sondern dass es gerade bei diesen jüdischen Volkssängergruppen ganz oft so war, dass die quasi mehrere Lesarten von diesen antisemitischen Stereotypen angeboten haben. Also nicht nur ein, wir greifen jetzt einfach Antisemitismus auf, damit wir ein breites Publikum zum Lachen bringen, sondern wir konterkarieren das auch und fügen auch quasi eine verlächerliche Lesart des Antisemiten, der Antisemitin, die diese hervorbringt, in unsere Stücke ein.
Vielen Dank, liebe Susanne, herzlichen Dank, dass du heute da warst und danke für deine spannenden Darstellungen.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu Gast sein zu dürfen.
Das war's auch schon wieder von der 5. Episode des Podcasts Transit. Bis zum nächsten Mal.